Amen.
Preis dem Herrn, lasst uns ins Wort gehen. Ich habe wirklich darüber gebetet, was ich bringen sollte. Ich meine, das tue ich ja immer. Und ich habe auf dem Herzen gehabt, das Thema von Dienst und Leben Jesus euch zu bringen, und zwar über die nächsten Wochen. Über die nächsten Wochen. Wir haben ja am Mittwoch angefangen mit der Fastenzeit. Ihr wisst ja, Dienstag war ja Fasching-Dienstag, oder? Das heißt, man lässt alles raus, man benimmt sich wie verrückt, weil am nächsten Tag, Aschermittwoch, war der Tag, an dem die Kirche sagte, von da aus gibt es nur noch Fasten. Ja? Von da gibt es nur noch Fasten bis zu Ostern. Und 40 Tage hat man ja bis Ostern, ja, vom letzten Mittwoch. Und das hat man natürlich gesetzt, weil Jesus 40 Tage in der Wüste war am Fasten und so. Also das ist eine kirchliche Tradition. Also wer fasten will, das ist eine gute Zeit, das zu tun. Aber ja, wie auch immer. Aber ich habe mir auf dem Herzen über die nächsten Wochen bis zu Ostern hin, dass ich euch so ein bisschen mit auf eine Reise nehme, dass wir den Dienst und Leben von Jesus ein bisschen anschauen und betrachten, wie es in den vier Evangelien steht. Weil, meine, wir alle wissen, Jesus steht im Zentrum von unserem Glauben. Und doch wissen so wenige eigentlich, was er alles getan hat und wie er sich auch leiten lassen musste vom Heiligen Geist. Und dass nicht alles immer so rund lief, auch in seinem Dienst und seinem Leben. Und deswegen wollen wir hier an diesen nächsten Sonntagen, also wir haben einen Gast natürlich während dieser Zeit, werden wir hier miteinander unterwegs sein. Nun, wenn wir das Leben Jesus betrachten wollen, anschauen wollen, dann muss man natürlich verstehen, wir haben vier Erzählungen darüber. In der Bibel, wir haben ja vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und man kann sich ja fragen, warum haben wir vier? Es hätte doch genügt, eines uns zu geben, damit wir einfach das haben. Nein, Gott hat natürlich einen Plan gehabt mit diesen vier Männern, die er berufen hat, eine Geschichte zu schreiben über den Leben und Dienst von Jesus. Und ihr Beweggrund oder vom Heiligen Geist war nicht einfach nur einen ganz genauen chronologischen Ablauf zu geben, obwohl es im Großen und Ganzen läuft ungefähr so, es hört ja auf mit der Kreuzigung und die Auferstehung, oder? Und oftmals mit der Geburt und so weiter. Aber sie hatte andere Beweggründe und deswegen gebrauchte Gott vier bestimmte Leute, die Geschichte von Jesus zu beschreiben. Und was wir tun wollen über die nächsten Wochen, sind diese vier Evangelien auch ein bisschen ineinander hinein zu flechten. Weil der eine erzählt etwas, was vielleicht der andere auslässt, weil es ihm wichtig gewesen ist, um die Leute zu erreichen, die er eigentlich mit seinem Evangelium auch anschrieb. Ich möchte dazu hier die Stelle aus Johannes Kapitel 20 lesen. Und Vers 30, Johannes fasst hier sein Evangelium zusammen, hier ganz am Schluss, an dem er sagte, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana und Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, seine Jünger glaubten an ihn. Bin ich im richtigen Ort? Nein, ich wollte Vers 30 lesen. Moment mal. Ah, jetzt. Also, aber das war ja auch gut, das war auch schön. Ja, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, also in seinem Evangelium. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also hier sagt uns direkt sogar Johannes, warum er seinen Brief geschrieben hat, sein Evangelium. Sein Beweggrund ist, dass man wirklich zum Glauben dazu kommt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da stellt er natürlich auch hin, in seinem ganzen Evangelium, wie Jesus immer wieder einfach sich ausdrückt und sich darstellt und sich zeigt als der Sohn Gottes. Wer war dieser Johannes? Er war Jude, er war Fischer. Wir wissen ja, er hat ja gefischt dort am See Genezareth mit seinem Bruder Jakobus. Er war auch ein Apostel, war ein Augenzeuge vom Dienst von Jesus von Anfang an. Also was er schreibt, hat er selber eigentlich auch gesehen. Nun, Johannes ist ein interessantes Evangelium, weil er ist ein bisschen anders als die anderen drei. Die anderen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die nennt man die synoptischen oder die ähnlichen Evangelien. Sie beschreiben vor allem Jesu Dienst und sein Wirken in Galiläa. Das ist in der Provinz draußen, ja, wo Jesus am allermeisten gewirkt hat. Johannes aber, ihm ist es wichtig, sein Evangelium vor allem zu schreiben über Jesu Dienst in Jerusalem, weil er immer wieder in Jerusalem die religiöse Führerschaft konfrontiert hat. mit Dingen, die er sagte und die er tat, um zu zeigen, dass er der Sohn Gottes war. Es gibt ein paar Dinge, die auch Johannes beschreibt, was Jesus tat in galiläischem Gebiet, die Speisung der 5000, ein paar die Hochzeit zu Kana und so. Aber vor allem beschreibt er den Dienst von Jesus in Jerusalem. Und da werden wir auch immer wieder dazu kommen, zu ein Stück anschauen, was Johannes schreibt, was die anderen überhaupt gar nicht erwähnen. Und das ist höchst interessant. Aber die anderen drei sind so synoptische Ebenen, ähnlich in ihrer Erzählung. Und dennoch sind sie anders. Matthäus zum Beispiel, er war Jude und er schrieb sein Evangelium an die Juden. Deswegen wirst du immer wieder finden bei ihm den Begriff, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Und er nimmt immer wieder Bezug auf das Alte Testament, weil die Juden, die hatten ja nur das Alte Testament, ja. Für sie ist es ja nicht mehr alt. Also geh nicht nach Jerusalem und sag denen das Alte Testament. Ein Jude kennt kein Neues, oder? Wenn sie nicht an Jesus glauben. Aber Matthäus will ja den Juden, seine Kollegen, seine Landsleute überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Und deswegen nimmt er Bezug und beschreibt das da drin in seinem Evangelium. Also das ist immer wieder höchst interessant, wie er eben auch das macht. Er zeigt also Jesus als den Messias, der all diese Schriften erfüllt hat, die Gott im Voraus angegeben hat, die Referenzen, die er gab für den Messias Jesus Christus. Kommen wir zu Markus. Markus war nicht ein Apostel, wie Matthäus und Johannes es waren. Matthäus und Johannes waren beide Augenzeugen. Markus nicht. Markus war der Neffe von Barnabas. Er war ein junger Mann, der aus einer reichen Familie kam. Er ging auf die erste Missionsreise mit Barnabas und Paulus, aber er hat dann bald irgendwo Angst gekriegt und ist wieder nach Hause zu Mama gegangen. Und dieser Markus hier, stellt man fest, dass er am Ende vom Dienst von Petrus, dass er mit Petrus in Rom gewesen ist. Das steht auch im Petrusbrief. Also man sagt, dass Markus eigentlich das, was er schrieb vom Dienst und Leben Jesus, obwohl er es nicht selber gesehen hat, dass es eigentlich das Evangelium von Petrus war, dass Petrus ihm das alles auch mitgeteilt hat und er hat es festgehalten. Markus, er schreibt nicht an die Juden. Er hieß eigentlich Johannes Markus. Johannes war sein jüdischer Name, Markus sein römischer Name, kann man sagen. Und er schrieb sein Evangelium an die Römer. Sie waren auch in Rom. Und er wollte die Römer überzeugen, dass Jesus ja der Sohn Gottes ist. Dass er Jesus der Wunderwirker ist. Und wie willst du die Römer erreichen? Die Macht der damaligen Welt, indem du Jesus zeigst als mächtigen Wunderwirker. Und deswegen ist das Markus-Evangelium, nimmt keine Zeit, Jesus als kleines Baby zu zeigen, in der Krippe und all das. Das interessiert ihn nicht. Weil er fängt gleich an mit den ersten Wunder wie der Heilung des Aussätzigen. Und ich nenne das Evangelium von Markus so ein bisschen das James Bond-Evangelium. Weil die Wörter, die du immer wieder findest, ist, dass er immer wieder sagt, und alsbald und sofort und gleich danach und alsbald und sofort. Also du kommst gar nicht zum Atmen. Es gibt keine klasse Pause dazwischen oder sonst was. Indem du anfängst zu lesen, du gehst bis zum Schluss durch, oder? Von einem Wunder zum nächsten, von Jesus mächtigem Wirken. Er nimmt nicht viel Zeit wie Matthäus oder auch Lukas, um viele Erzählungen zu machen. Aber er geht sehr ins Detail über verschiedene Wunder und Zeichen und Heilungen, die stattgefunden haben. Also sehr begeisterndes Evangelium, ich liebe Markus, ja. Er zeigt also Jesus als den Wunderwirker und will die Römer erreichen. Dann kommen wir zum Lukas noch. Lukas, auch er war kein Augenzeuge. Lukas war kein Jude. Die anderen drei waren Juden. Er war kein Jude. Er kam aus Syrien, aus Antiochien, Syrien. Und er ist zum Glauben irgendwie gekommen. Aber er war richtig ein Historiker. Er war richtig ein Mensch, der sehr genau war. Denn von Beruf her war er war Arzt. Man ist ja froh, wenn man einen Arzt hat, dass er ein bisschen genau schneiden kann. Nicht einfach nur machen, ja, wir machen da irgendeinen Schnitt, oder? Also Lukas war auch wirklich ein Historiker. Er schrieb auch die Apostelgeschichte mit sehr vielen Angaben von wer regierte wann, wo und was. Und er schrieb die Apostelgeschichte genauso wie auch sein Evangelium. Und sein Evangelium hat er zusammengetragen. Er schrieb es auch ganz besonders einem bestimmten Mann namens Theophilus. Und er schreibt sein Evangelium, um die Nationen oder die griechische Welt damals, die Nationenwelt zu erreichen. Also Lukas schreibt, um seine Landsleute in der Welt, nicht die Juden zu erreichen, nicht die Römer zu erreichen, sondern all die anderen Nationen ringsherum, und zeigt Jesus als den Menschensohn, als den Menschensohn, als von seiner menschlichen Seite. Das ist interessant, im Lukas-Evangelium findest du vor allem das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Du findest dort auch der Mann, der überfallen worden ist, oder? Und geholfen wurde. Also du findest immer wieder in seinem Evangelium, wie er Jesus zeigt, der auf die Ausgestoßenen Zeit nimmt, für sie Zeit nimmt, auf sie eingeht und die sehr Compassion, sehr viel Barmherzigkeit zeigt gegenüber eben den Ausgestoßenen. Sehr viele verschiedene Lehren bringt er auch darin, was Jesus auch tat. Also wir haben vier Evangelien, und das ist sehr interessant, weil sie alle betonen etwas anderes. Ihr Hauptziel ist nicht eine vollkommen detaillierte chronologische Abhandlung und Lebenslauf zu geben. Das war nicht ihr Ziel. Deswegen lässt der eine vielleicht was aus, was der andere bringt. Aber wenn man versucht, so ein bisschen die vier ineinander hineinzuflechten, dann kriegt man ein vollkommenes Bild, weil etliche von ihnen beschreiben Ähnliches, Gleiches, aber vielleicht von einer anderen Seite, und da kriegst du das ganze Bild. Hast du schon mal das Matterhorn gesehen von der französischen Seite? Du würdest ihn gar nicht erkennen. Aber es ist dennoch der Matterhorn. Du kannst ein Bild schicken, jemand sagen, oh, ich habe heute ein Matterhorn gesehen, poste das mal auf Instagram. Wenn alle Leute sagen, spinnst du das, kannst du das nicht sagen, Matterhorn sie. Wir kennen es nur von der Zermatt-Seite. Wunderschön, oder? Und genauso gibt es verschiedene Aspekte, verschiedene Facetten im Dienst und im Leben von Jesus. Und so wollen wir ein bisschen hier anfangen, so durchzulaufen und Zusammenhänge zu verstehen über die nächsten Wochen. Beginnen wir hier mal in Matthäus in Kapitel 3, weil hier beginnt der Dienst von Jesus. Er wird 30 Jahre alt, er ist die letzten fast 30 Jahre in Nazareth aufgewachsen, in einem Dorf, in der Provinz, ja, unbeachtet von niemandem. Aber mit 30 Jahren bekommt er in seinem Herzen ja die Überzeugung von Gott, jetzt beginnt dein Dienst. Und so verlässt er sein Haus in Nazareth und reist ungefähr 3 Tages weit zu Johannes, ein Verwandter von ihm, Johannes, der bereits schon einige Monate am Jordan am Taufen ist. Das Volk aufruft, dass sie ihr Herz mit Gott in Ordnung bringen sollten, denn es ist die Zeit, ja, dass Jesus sein Volk heimsucht. Das Volk hat nämlich gesucht nach ihrem Messias, nach einem Erretter. Aber nicht in erster Linie ein Erretter von ihren Sünden. Das haben sie gar nicht so groß erkannt, weil sie hatten den Tempel, sie hatten die Opfertiere und all das. Sondern sie suchen jemanden, der als Herrscher kommen würde, um sie politisch zu befreien von der römischen Macht. Und das ist genau der Grund, warum sie Jesus schlussendlich gekreuzigt haben. Weil in ihrem Sinne hat er nicht das getan, was der Messias hätte tun sollen. Sie haben nicht erkannt, dass Jesus kommen müsste als Erlöser von den Sünden. Auf jeden Fall, Jesus hier kommt zu Johannes an den Jordan, der bereits schon ihr viel Volk getauft hat. Und es heißt hier in Matthäus Kapitel 3 und Vers 16, als Jesus ins Wasser ging, das heißt, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich finde es ein interessanter Moment hier, weil hier sehen wir die Dreieinigkeit an einem Ort. Unser Gott sind nicht 3 Götter, sondern ein Gott, der sich aber offenbart in 3 Personen. Und hier sehen wir einen Moment, wo alle 3 gleichzeitig sich zeigen. Wir haben Jesus, der den Sohn Gottes ist, Jesus, der durch die jungfräuliche Geburt zur Welt gekommen ist, der Sohn Gottes, der da ist. Dann haben wir den Heiligen Geist, der auf ihn herabkommt, wie eine Taube. Bitte bemerke, der Heilige Geist ist keine Taube, aber wie eine Taube, sanft, oder, kam auf ihn. Und die Stimme, die vom Himmel her sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich finde das so besonders, weil Jesus hat noch gar nichts getan in seinem Dienst. Aber Gott hat an ihm Wohlgefallen gehabt, weil er ein einfaches Leben gelebt hat. Während 30 Jahren in Nazareth, seiner Familie gedient, dafür gesorgt, dass Geld ins Haus kam als Tischler. Einfach ein normales Leben führte. Gott hat Wohlgefallen auch an dir. Nicht, weil du irgendwelche großartige Konferenzen machen musst, Evangelisation und so weiter, sondern einfach, weil du für ihn lebst und für ihn dienst und dort wirkst, wo du gerade bist. Hat Wohlgefallen an ihm gehabt. Nun, der Heilige Geist kommt auf ihn. Man kann sich fragen, warum braucht er denn das? Weil Jesus als Mensch lebte. Er brauchte die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn, um anfangen zu wirken als ein Prophet, der dann auch Zeichen und Wunder und Heilungen vollbracht hat. Wir werden in Kürze sehen, wie sein erstes Wunder gerade geschieht. Die Bibel spricht, dass es sein erstes Wunder auch war. Nun, in dem Moment, wo der Heilige Geist auf ihn kommt, sofort wacht jemand auf, und das ist niemand anders als der Teufel. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist sofort Jesus geschickt hat in die Wüste, um 40 Tage und Nächte zu fasten. Und der Teufel kam zu ihm während diesen 40 Tagen, weil er hat alle Versuchungen auf ihn gesetzt, was er nur bringen konnte. Er sagte, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann beweise es dir auch doch selber. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Aber Jesus tat es nicht. Er nahm Jesus im Geist und stellte auf die Zinne des Tempels in Jerusalem und sagte, wirf dich hinunter, du wirst dich dem ganzen Volk zeigen, wer du bist. Ja, zeig's doch wenigstens denen, wenn du es dir selber nicht zeigen willst, dass du der Sohn Gottes bist. Wirf dich hinunter und zeig den Leuten, wie es dir überhaupt nicht machen wird, weil die Engel dich behalten werden. Und Jesus tat es nicht. Und dachte der Teufel, also dann gebe ich mein Bestes, was ich überhaupt habe, an Pokerchips. Ja, mein Bestes ist, Jesus, du bist gekommen. Ich weiß, um die Herrschaft der Welt wieder an dich zu nehmen, kein Problem. Mir ist sie übergeben worden von Adam und Eva, als sie sündigten. Ich gebe sie dir alles hin. Du kannst herrschen über die Welt. Beug dich nur vor mir und bete mich an. Dann hast du es schon erledigt. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nie allein dienen. Er zitierte immer wieder die Schrift. Das zeigt uns, wie wichtig die Schrift ist. Und Jesus kannte, bereits schon mit 30 Jahren erkannte die Schriften, dass er gleich antworten konnte und wissen konnte, dass es alles eine Versuchung. Das heißt, es war eine Versuchung. Jesus war also wirklich auch menschlich, insofern er hätte sündigen können. Was dann passiert wäre, haben wir keine Ahnung. Das ganze Universum wäre implodiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er gab nicht nach. Und der Heilige Geist wusste, in dem Moment, wo die Stimme vom Himmel kam, der Teufel hat Jesus in Ruhe gelassen. Am Anfang wusste er auch, wer er war, weil er sagte dem Herodes, lass alle Kinder umbringen. Und sie mussten fliehen nach Ägypten. Und als sie dann zurückkamen nach Nazareth, war Jesus so normal, dass der Teufel sagte, das kann ja gar nicht der Sohn Gottes sein, das macht ja gar keinen Sinn. Und er ließ ihn in Ruhe. Jesus lebte ein normales Leben. Wir werden auch sehen, dass sogar seine Familie, das ganze Dorf sagt, woher kommt ihm das? Wer ist dieser Jesus, dass er solche Dinge tut? Es war nicht so, ja, man hat immer gewusst, dass der etwas Besonderes wird. Nein, sie nahmen Anstoß an ihm. Sie nahmen Anstoß. Der Heilige Geist weiß auch in unserem Leben, wenn der Teufel am Kommen ist. Ja, wenn Gott etwas Besonderes für dein Leben tut, dann weißt du, der Teufel ist gleich auf den Fersen. Aber er weiß, dich zu stärken, dass du vorbereitet bist, in deinem Herzen, im Gebet oder auch im Fasten. Nimm es nicht auf die leichte Schulter, diese Fastenzeit. Und überhaupt, was es heißt, besondere Zeiten zu nehmen für den Herrn. Im Gebet und in deiner Hingabe. Weil dann bist du vorbereitet, dass wenn der Teufel kommt, mit all seiner Artillerie, mit Versuchungen, dass du vorbereitet bist darauf. Nun, Jesus kommt dann wieder zurück nach 40 Tagen, kommt wieder an den Jordan zurück, wo Johannes getauft hat. Und Johannes sieht ihn auch dort. Und da lesen wir Johannes Kapitel 1. Als er zurückkommt nach 40 Tagen, Johannes schreibt hier, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Es ist interessant, dass er sagt, ihn kannte ich nicht. Nun, sie kannten einander schon, sie waren ja verwandt. Die Elisabeth, die Mutter von Johannes, war ja die Tante von der Maria, seiner Mutter. Also, sie haben sich gekannt. Sie wussten, wer sie waren, haben einander gesehen, immer wieder in Jerusalem, als sie zu den Festen kamen. Aber als Johannes sagt, ich wusste nicht, wer er war, dass er wirklich der Messias ist oder der Sohn Gottes ist, weil der Heilige Geist sagt ihm voraus, du wirst einer von all denen, wahrscheinlich mit all den Leuten, die er getauft hat, hat er sich gewundert, ja, wer wird sie, wer wird sie, wer wird sie, oder? Und es heißt hier, Vers 34, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorbeiging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Nun, diese zwei Jünger waren Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, dieses Evangelium, und der andere war Andreas, der Bruder von Petrus. Es ist interessant, dass die erste Begegnung von den Jüngern war nicht am See Genezareth, wie wir es kennen aus all den Filmen, als Jesus bittet Petrus für sein Schiff, für sein Boot, um zu predigen. Das war nicht die erste Begegnung, sondern hier war es, gleich nachdem Jesus zurückkam nach der Versuchung in der Wüste. Und zwei Jünger waren bereits schon Nachfolger von Johannes. Wer war ein Jünger? Nun, die waren nicht vollzeitig dabei, aber sie haben immer wieder, wenn sie Zeit hatten, ja, und Möglichkeit, haben sie dem Johannes gedient und geholfen, ja, die ganzen Menschenmengen, die kamen, damit die eins ums andere reinkamen. Was weiß ich, was all ihr Dienst und ihre Hilfeleistung war für Johannes. Aber wir stellen fest, dass sie bereits schon offen waren. Sie hatten ein Herz, Gott zu dienen. Und als sie hörten, wie Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes. Und Johannes weiß, wow, du bist der Messias. Krass, cool. Aber interessant ist auch bei Johannes auch, weil Gott wirkt auf eine so normale Ebene, dass wir ihn manchmal gar nicht erkennen. Es wird einige Monate sein, wo dann Johannes vom Herodes ins Gefängnis gesteckt wird, weil er ihn anklagt wegen Sünden. Und während Johannes im Gefängnis ist und er hört von den Dingen, die Jesus angefangen hat zu tun, dass er einige Jünger von ihm dann schickt, zu Jesus zu fragen, bist du derjenige, der kommen sollte, oder warten wir noch auf einen anderen? Ist das nicht erstaunlich? Wie kann Johannes, der Heilige Geist hat so zu dir gesprochen. So einfach können wir vergessen, was Gott dir gesagt hat einmal. Vergiss es niemals. Auch wenn es scheint, als ob es nicht ganz so zustande kommt, wie du es dir vorgestellt hast. Weil auch Johannes, ja, obwohl er erkannte, er ist das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, ja, der sein Leben gibt, trotzdem hat er nicht verstanden, warum Jesus, warum Was tust du eigentlich? Tust du nicht mehr? Solltest du nicht uns erlösen von den Römern, wie wir es erwartet haben von unserem Messias? Solltest du nicht anderes tun? Nicht immer tut Gott das, was du denkst, was er tun sollte. Amen. Wir beten manchmal und sagen, Herr, ich brauche diesen, brauche das und tu es bitte auf diese Weise. Und wenn es nicht geschieht, ja, dann fragst du dich, wo ist denn Gott? Gott hat seine eigenen Arten, Dinge zu tun. Und oftmals macht er solche Dinge versteckt, weil der Teufel ist nicht so klug. Er kann nicht so klug Schach spielen wie Gott. Deswegen konnte Gott Jesus 30 Jahre lang verstecken und der Teufel hat es überhaupt nicht gemerkt. Und am Schluss hat der Teufel endlich, wie er dachte, den Christus, den Messias, getötet, ans Kreuz genagelt. Verflucht von Gott hieß das unter dem jüdischen Volk. Aber Jesus ist am dritten Tag auferstanden und seine Kopfschmerzen haben nur noch mehr zugenommen seitdem. Ja, Gott weiß, wie er spielen muss, wie er das Leben führen muss für uns. Also die Jünger, einige Jünger, Johannes, Jakobus, Johannes und Andreas, die folgen Jesus sofort nach, die verlassen Johannes, weil Johannes sagte, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ja, nicht, dass Johannes besonders dick war, aber ja, er muss weniger werden und Jesus wird immer mehr zunehmen. Und sie folgen Jesus nach. Andreas geht hin und holt seinen Bruder Petrus und sagt ihm, wir haben den Messias gefunden. Philippus, der auch dann Jesus begegnet, der findet seinen Freund Nathanael und Bartholomäus. Und sie sind dann auch zu fünf dann, weil Johannes dann auch den Jakobus holt. Und sie gehen dann mit Jesus zurück nach Galiläa, also vom Jordan wieder an den See Genezareth, und kommen eigentlich nach Kana. Weil in Kana hat die Mama von Jesus irgendwie eine besondere Rolle zu spielen in einer Hochzeit. wo die Familie sich kennen. Und an dieser Hochzeit, wo Jesus kommt mit diesen 5 Jüngern, wären Matthäus zum Beispiel noch nicht dabei, andere auch, die noch nicht, aber diese 5. Und Maria kommt zu Jesus und sagt, Jesus, wahrscheinlich ist bei ihr alles hochgekommen. Ich meine, sie hat ja eine jungfräuliche Geburt. Sie weiß ja, dass sie nicht mit Josef geschlafen hat, ja, wie Jesus zur Welt gekommen ist. Sie hatte diese Begegnung mit Gabriel damals. Und irgendwo ist das wahrscheinlich auch eingeschlafen, 30 Jahre lang. Jesus, so normal und alles, was soll. Aber plötzlich, als Jesus sagt, ding, der Tag ist gekommen, dass ich in den Dienst trete. Und als er dann zur Hochzeit kam mit seinen Jüngern, sagte sie, Jesus, wir haben keinen Wein mehr, du musst unbedingt was machen. Und denkt vielleicht, Jesus kann ein Wunder vollbringen oder irgendwas tun. Ja? Und Jesus ist verstört darüber, dass seine Mama denkt sowas. Ja? Das ist ja selbstsüchtig. Ich will mich dem Volk zeigen, für wer ich bin. Weil sein Plan war, dass er nach Jerusalem gehen wird zum kommenden Passafest, wo Juden aus dem ganzen damaligen Reich, von überall her, kamen, um dort Gott anzubeten, den Gott Israels. Damals gab es kein Internet, kein Facebook, kein Instagram, TikTok oder sonstigen Dingen, kein Radio, kein Fernsehen. Also wenn du bekannt werden wolltest, über Nacht, Zeit einsparen, ja, dann war der beste Moment war in Jerusalem. Und das hatte Jesus vor. Und wir werden das gleich sehen, was Jesus da für eine Schau macht und von einem Moment auf den nächsten bekannt wird. Aber hier ist in der Hochzeit, ja, einfach Hochzeit, Familie, man kennt ja das Brautpaar und so gut, aber die haben keinen Wein, irgendjemand hat falsch eingekauft. Und Maria kommt und sagt, Jesus, du musst was machen. Und er hat eigentlich gar nichts vorzumachen. Und trotzdem macht er hier ein Wunder, das Wunder von Wasser in Wein. Ich bin überzeugt, das ist einfach meine persönliche Meinung ist, warum hat, obwohl Jesus eigentlich nicht tun wollte, warum hat Gott das ihm trotzdem gesagt, er soll es machen? Weil Jesus hat nur immer das gemacht, was Gott gesagt hat. Weil ich bin überzeugt, dass Gott sagt, komm, das machen wir fürs Mami. Die hat so viel gemacht für dich. Und so lesen wir hier in Johannes im Kapitel 2, in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Anfang der Wunder. Also das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat, war hier in Kana. Und zwar eigentlich wollte es nicht tun, aber wahrscheinlich hat, ich gehe davon aus, Gott der Vater hat ein bisschen Druck auch von Jesus weggenommen. Weil er hat ja nicht zu Hause ja, das probiert. Ja, schauen wir mal, ob wir Wunder machen können. Der Teufel wollte ja, dass er Wunder macht. In der Wüste sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, mach aus diesen Steinen Brot. War das jetzt eine Versuchung des Teufels da in Kana? Ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach aus diesem Wasser Wein. Wahrscheinlich dachte er, nein, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen, hat er gesagt. Und doch tut es dann. Weil Gott der Vater sagt, komm, take it easy. Nicht so ernst. Okay. Jetzt kannst du es machen, aber weil ich es gesagt habe, du kannst aus Wasser Wein machen. Lass uns das machen für Mama. Und so geschah das erste Wunder. Nun, was Jesus nun tut, es heißt in der Schrift, dass Jesus seinen Wohnsitz eigentlich wechselt nach Kapernaum. Eigentlich ist er in Nazareth ja aufgewachsen, die letzten 30 Jahre in Nazareth, das ist in einem Kessel drin, in einem Bergdorf. Ja, wo niemand da durchkommt, außer mit Absicht. Aber Jesus weiß, er muss seinen Hauptsitz jetzt machen in Kapernaum. Kapernaum ist am See Genezareth. Und zwar auf einer Durchgangsstraße zwischen Ägypten und Damaskus. Da gibt es also ein Zollhaus auch dort, dass Leute, wenn sie mit ihren Gütern kamen dadurch, wir kennen ja jemanden, der im Zollhaus saß, nicht? Wer? Das war der Matthäus, der nachher ein Jünger des Herrn wird. Also da gab es viel Durchgangsverkehr. Also es gab keinen besseren Ort eigentlich in Galiläa, als eigentlich in Kapernaum seinen Wohnsitz zu machen, von dort dann seinen Dienst zu starten. Aber das würde er erst machen, nachdem er da wieder zurückkehrt. Weil er wird sich jetzt vorstellen, dem Volk Israel, und zwar in Jerusalem, als er zum Passafest geht, in Johannes und Kapitel 2 hier, lesen wir hier ab Vers ab Vers 13. Ich habe euch gesagt, Johannes ist derjenige, der uns immer wieder zeigt, wenn Jesus in Jerusalem war. Daher wissen wir, wie lange er gewirkt hat. Und so lesen wir aus dem Johannes. Und das Passa der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechseln, verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft es weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schriften, dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Also hier kommt Jesus, ein Niemand aus der Provinz. Wisst ihr noch später, wenn dann Leute den Juden dann sagen in Jerusalem, wir haben den Messias gefunden, oder der Nathanael aus Philippus ihm erzählt, ich habe den Messias gefunden, ja, wer ist es? Und er sagt: Jesus von Nazareth. Nazareth, spinnst du eigentlich? Das Nazareth kann ja nicht gescheit kommen. Also hör doch auf. Also Jesus ist ein Niemand zu diesem Zeitpunkt. Er kommt nach Jerusalem, geht in den Tempel. Und was macht er? Er wird, also da ist aufgestellt, weil alle Juden, die von allen Ländern in dem römischen Reich nach Jerusalem gekommen sind, sie konnten nicht ihre Schafe und ihre Tiere mitbringen, die zum Opfergabe da bringen konnten. Sie mussten natürlich dort Tiere kaufen. Und wir wissen ja, Nachfrage und, Angebot und Nachfrage, oder die haben Wucherpreise verlangt. Zudem mussten sie ihr Geld wechseln, weil sie konnten nicht am Tempel bezahlen mit römischem Geld, wo das Abbild des Kaisers, der sich als Gott ausgab, drauf war. Und so mussten sie ihr Geld wechseln in jüdisches Geld. Und da gab es natürlich, wie die Banken auch heute, oder die verdienen immer etwas Gutes. Und die Leute, die kamen, um Gott zu dienen, Gott anzubeten, Gott zu lieben, die wussten, die werden über den Tisch gezogen, sie können nichts machen. Und da hat Jesus da einfach die Tische umgeworfen. Er hat aber die Tische von den Taubenverkäufern nicht umgeworfen. Also Jesus hat sich vollkommen unter Kontrolle, aber hat eine Peitsche gemacht. Eine Peitsche. Stell dir mal vor. Leute, oder ein Riesentumult. Es heißt, Jerusalem wuchs an auf über 1 Million Menschen während diesen Tagen. Also unglaublich, wie viele Menschen da waren. Und anstatt dass die Tempelpolizei ihn festnehmen, haben die Juden ihn gefragt: Ja, was sagst du, dass du das überhaupt tun darfst? Weil sie wussten schon, sie hatten schon in der Vergangenheit immer wieder Propheten gehabt, die ein bisschen komisch waren. Ja. Propheten können komische Dinge tun. Ezekiel ist ungefähr 3 Jahre lang in den Unterhosen herumgelaufen, um dem Volk ja eine Botschaft zu geben. Ja, ein anderer Prophet, der heiratet eine Prostituierte, oder? Um dem Volk zu zeigen, oder was? Also sie wussten, bevor wir ihn da festnehmen, wir fragen ihn, ja, wer bist du? Und dann sagt er dies. Und es heißt, er tat Zeichen. Genau was für Zeichen, wissen wir nicht hier. Aber einer kommt dann eines Nachts auch zu Jesus. Ein Mann, ein Pharisäer, ein Oberster der Juden. Der heißt Nikodemus. Und er kommt zu ihm des Nachts, weil er will auch ein bisschen forschen, wer Jesus ist. Soll nicht jeder wissen, dass es ihn noch mehr interessiert. Und sagt: Wir wissen, dass du von Gott sein musst, weil niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer er ist von Gott gesandt. Und Jesus spricht zu ihm über die neue Geburt. Und dieses ganze Thema, das wir auch kennen. Dass Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Nun, Jesus ist über Nacht bekannt geworden hier in Jerusalem. Und das ganze Volk redet von ihm. Und er bleibt in dieser Gegend. Und die Gegend von Judäa, die Gegend um Jerusalem herum, Judäa ist voll von sehr orthodoxen Juden, ja, sind von Juden, die wirklich sehr streng sind. Und er bleibt in dieser Gegend. Aber sein Hauptdienst über die nächsten 3 Jahre, weil von diesem Passafest werden 3 Jahre jetzt laufen, ist immer wieder brenzlig. Weil immer wieder gibt es Momente, wo sie Anschläge machen wollen, ihn umbringen wollen. Und dann muss er sich immer wieder zurückziehen in den Norden nach Galiläa, in die Provinz. Aber hier bleibt er noch eine Zeit lang da, einige Monate. Das heißt, dass auch er mit seinen Jüngern tauft, gleichzeitig wie Johannes am Taufen ist am Jordan. Er tauft die Menschen auch noch, ruft sie zur Buße auf, ja, dass sie ihr Herz vorbereitet haben sollen für den Messias. Ja, und Johannes weiß in der Zwischenzeit, dass es Jesus ist. Jesus ist auch am Taufen. Und dann, während dieser Zeit, wird Johannes gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt. Und die Juden fangen an, sich zu ärgern über Jesus, weil in kürzerer Zeit hat Jesus schon mehr Menschen getauft als Johannes. Sie werden langsam eifersüchtig. Jesus weiß, es wird brenzlig. König Herodes hat schon mal den Johannes ins Gefängnis gesteckt. Die Juden, ja, die werden nervös mit mir. Und er überlegt sich, wir gehen wieder zurück nach Hause. Und er kommt durch Samarien hindurch, weil da wird ihm kein Jude folgen. Weil im Gebiet von Samarien, die waren im Clinch immer wieder mit den Juden. Die hatten einander nicht gern. Es gab immer wieder da Kämpfe dadurch. Die Samariter, das waren nicht Leute, die Menschen halfen, die krank waren, sondern die Samaritischen ist ein Volk. Es gibt noch ein Volk dort, nach wie vor in Samarien. Und das waren diejenigen, die zurückgeblieben sind in diesem Gebiet nach der babylonischen Gefangenschaft vor über 500 Jahren, die da geblieben sind und sie haben sich vermischt mit anderen Völkern. Sie haben Gott angebeten auf dem Berg Gerazim anstatt in Jerusalem. Es gab diese Konflikte, deswegen wollten sie nichts miteinander zu tun haben. Und als sie durch Samarien kommt und die Juden folgen ihm da nicht nach, ist er am Brunnen, ihr kennt ja die Begegnung mit dieser Frau am Brunnen dann. Und wie auch eine Erweckung dann stattfindet im ganzen Dorf Samarien, bevor er dann wiederum zurückkehrt nach Nazareth, also nach Galiläa. Und dann wird er nach Nazareth kommen, ziemlich bald, und wird auch dort anfangen zu wirken in dieser Gegend und in seiner Heimatstadt in Nazareth. Da werden wir dann in nächste Woche hier ein bisschen weiterfahren und sehen, wie es dann wohl wird, wenn Jesus sich als Messias ausgibt in seiner Heimatstadt. Und ich sagte, das wird wie eine Bombe losgehen. Und zwar, die werden versuchen, ihn sogar zu töten. In seiner eigenen Heimatstadt, ist im eigenen Dorf, wo er 30 Jahre lang aufgewachsen ist fast. Also, ich finde es interessant, wenn wir so einfach den Weg von Jesus einfach begleiten und sehen, wie Jesus sich führen ließ vom Heiligen Geist, wie er auch immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert worden ist und der Heilige Geist ihm immer wieder aufgezeigt hat, man sollte sich zurückziehen, man sollte sich dagegen stellen und innerhalb von 3 Jahren, stell dir mal vor, innerhalb von 3 Jahren, in einer Zeit ohne Internet, was er gewirkt hat und die ganze Welt bis heute hier bei uns verändert hat. Als Nikodemus zu ihm kam, der hat eigentlich von Anfang an und die ganze Zeit dann auch an Jesus geglaubt, hat sich immer wieder für ihn eingesetzt, war auch derjenige, der mit Josef von Arimathäa den Leib von Jesus von Kreuz nahm und in die Gruft gelegt hat. Jesus sagte zu ihm, du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Und Nikodemus fragte, wie kann man neu geboren werden, wenn man schon geboren ist? Was meinst du, kann ich wieder das zweite Mal meine Mutterschoß gehen und geboren werden? Er sagte, Jesus, meine Güte, du bist ein Lehrer in Israel. Die Pharisäer, das waren die Prediger, das waren die Pastoren der Juden damals. Du bist ein Lehrer in Israel und verstehst das Einfachste nicht, dass Gott das als steinerne Herz rausnehmen wird und ein fleischernes den Menschen geben wird. Du musst von oben geboren werden. Was aus Wasser geboren ist, ist Wasser, also natürliche Geburt. Aber was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Die neue Geburt ist das, was der Unterschied ausmacht in unserem Leben und Umgang mit unserem Herrn Gott. Lass uns aufstehen miteinander. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, für die Evangelien, die uns den Dienst von Jesus beschreiben und erklären und uns Mut machen, Herr, dass du auch uns führst in unserem Leben, Herr, dass wir genauso gebraucht werden sollen von dir, um unsere Welt zu verändern. Aber auch, dass wir verstehen, wie Jesus damals schon predigte, zu den Pastoren der damaligen Zeit, die Wichtigkeit, dass Christsein heißt, nicht einfach nur gute Werke tun, nicht einmal den Gottesdienst besuchen, sondern es heißt, von Neuem geboren werden. Von oben. Dass du eine Beziehung geboren lassen lässt mit dem Allmächtigen. Indem Jesus am Kreuz gegangen ist zur Vergebung, alles, was im Wege stand, was uns getrennt hat von Gott. Es ist nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Taten. Lass uns so heute neigen und Augen schließen, kurzen Moment, wenn ich hier einmal frage, es kann ja sein, dass wir jemanden in unserer Mitte haben, der sich dessen nicht bewusst ist oder nicht versteht, was heißt es, von neuem geboren werden. Das ist nicht Reinkarnation, nein, vertauschen das ja nicht. Das heißt, dass dein Geist geboren wird, neu. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Du musst den Namen des Herrn anrufen. Er ist schon zu uns gekommen und klopft an die Tür. Wir müssen nur aufmachen. Das gilt nicht nur für diejenigen, die es vielleicht noch nie gemacht haben, aber auch wenn du es auch schon gemacht hast. Lass dein Leben nicht eine Achterbahnfahrt sein in deinem Leben mit Jesus, sondern sei hingegeben. Der heutigen Zeit sei hingegeben. Entscheide dich, dein Anker zu setzen im Worte Gottes. Nein zu sagen zu den Versuchungen der Welten des Teufels, die uns immer wieder gebracht werden. Und ja zu sagen zu der Führung und Leitung des Heiligen Geistes, des Herrn. Wenn du nicht sicher bist, dass wenn du in diesem Moment deinen letzten Atemzug nehmen würdest, würdest du im Himmel sein, würde der Herr dich empfangen im Himmel, das ist wichtig, das zu wissen. Weil wann der letzte Tag ist, das weiß man nicht. Man hat nur ein Leben und heißt es, danach gibt es das Gericht. Und wenn du dein Leben nicht richtest, dass du Jesus brauchst, dann wirst du gerichtet mit deinen Taten. Und unsere Werke sind nichts wert vor dem Allmächtigen. Oder auch wenn du gläubig bist, und ich spreche auch zu dir, die im Livestream sind, auch wenn du dich schon für Jesus mal entschieden hast, aber vielleicht hat dich irgendetwas aus der Bahn geworfen. Irgendetwas hast du vielleicht getan und gedacht, Jesus könnte dich niemals wieder lieben. Vielleicht hat irgendjemand dich enttäuscht und du hast Gott nicht verstanden, warum er das überhaupt zugelassen hat. Es gibt viele Fragen in dieser Welt. Und Antworten auf alle hat man nicht. Als einzig nur die, komm zu Jesus. Er ist wirklich die Lösung für alles. Und er wird dein Herz füllen. Ich lade dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Sprich es aus deinem Herzen, aus deinem Innern heraus, mit deiner eigenen Überzeugung, deinem eigenen Glauben. Und lass es dein Leben und dein Herz berühren. Halleluja. Lieber Gott im Himmel, ich glaube an Jesus Christus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Setz dich auf dem Thron meines Lebens. Vergib mir alle meine Schuld. Sei mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Und ich will dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Denn du bist mein Gott. Und ich bin dein Kind. Für immer. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte dir einfach auf den Weg geben, dass wenn manchmal das Leben so normal scheint, Gott arbeitet hauptsächlich im Normalen. Wir suchen immer noch das Spektakuläre. Aber in dem Normalen ist Gott am Wirken. Und von einem Moment auf den anderen können Dinge sich ändern. Von einem Moment auf den anderen. Das sehen wir hier. Einen Moment auf den anderen. Jesus Christus ist auf der Bühne. Während 3 Jahre müssen sich alle mit ihm auseinandersetzen. Nicht nur 3 Jahre, sondern auch seitdem bis zum heutigen Jahr müssen sich alle mit ihm auseinandersetzen. Wer ist er wirklich? Ist er der Sohn Gottes, wie Johannes es uns beschreibt? Ja, das glaube ich. Er ist auferstanden. Er lebt. Lass uns dieses Leben auch weitergeben in dieser Woche. Amen. Thank you, Jesus. Herr Jesus, du siehst in das Leben und Herz von jedem Einzelnen hier, Herr. Ergreife jedem, Herr, wofür sie ergriffen worden sind, um mit dir zu wandeln, mit dir zu gehen, Herr, erfüllt zu sein mit Geist und Kraft, Herr. Und Herr, auch jeden Umstand, Herr, umzuwerfen, jede Goliath, der in den Weg kommt, Halleluja, zu Boden zu schlagen, Herr. Wir geben dir Lob und Dank, dass der Name Jesus erhoben wird, Herr. In unserem Leben, in unseren Gemeinden, Herr, überall, wo wir sind, dass der Leib Christi, Herr, als ein mächtiges Heer aufsteht in diesen Tagen und Hoffnung, Liebe und Kraft dieser Welt schenkt. Wir geben dir Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Glory to God. Praise the Lord. God is good. Ich hoffe, es gefällt euch. So ein bisschen Durchlauf. Ich finde es so wichtig, dass wir... Ich habe einen Kurs, dass ich auch darüber lehre in der Bibelschule, schon seit vielen Jahren. Aber ich finde es wichtig manchmal, dass wir da über unseren Herrn wissen und ein bisschen Kleid haben. Fang an, die Evangelien zu lesen. Lies vielleicht im Markus-Evangelium. Du wirst dann, wenn wir dann das behandeln, werdet ihr dann, oh ja, genau, das habe ich gelesen. Markus, ja. Wenn du anfängst, kannst du nicht aufhören. Glory to God. Amen.